Fragend ist ja so das Thema gewesen in dieser Reihe, die letzten Male, wo ich gepredigt habe. Vielleicht am Anfang mein Bibelvers zu Paulus. Paulus war klar, seine Gotteskraft ist mächtig in Schwachheiten. Und das kann ein gutes Lebensmotto sein. Wir sind oft schwach, ich bin es oft, aber Gottes Kraft ist mächtig. Ich finde es auch sehr interessant, dass einfach in charismatischen Gemeinden auch, dass der Herr wirklich spricht, aber es wäre ganz gut, wenn wir diese Worte, die heute Morgen kamen, sei es durch die Einleitung oder auch jetzt durch Geistesgaben, dass das nicht so dahin plätschert, dass man es halt gemacht hat und so weiter, sondern wenn jemand gesagt hat, dass wir wirklich zur Anbetung geschaffen sind, dann lass uns das auch in der Praxis anwenden, auch im Alltag. Denn warum kommen wir eigentlich zusammen? Natürlich sollen wir ermutigt werden für unser zum Teil manchmal schweres, aber auch ein bisschen ironisch, ach so schweres Leben. Jesus hat gesagt, er ist gekommen, oder sagen wir, er hat einen Auftrag gegeben. Unser Auftrag ist, in die Welt hinauszugehen und das Evangelium zu verkünden. Das heißt, warum wir uns überhaupt treffen, warum ich das ja auch mache, ist, um uns auch ein bisschen auszurüsten für den Alltag. Es ist kein Selbstzweck ausschließlich. Hoffentlich ist jeder ermutigt. Dann das andere, ich meine, der Norbert hat es gesagt, wir sollen unser Licht leuchten lassen. Und eben auch vor Menschen. Ja. Also, kurze Wiederholung, was ich bis jetzt gesagt habe zu Paulus. Warum überhaupt der Paul? Naja, ich meine, wir wüssten kaum, ich meine, es gibt die Evangelien und dann gibt es die Briefe des Paulus. Dann gibt es noch zwei, drei andere von Johannes, von Petrus und das war's dann. Das heißt, wenn wir was überhaupt von Jesus im Christentum an sich wissen, dann ist es durch Paulus, diesen Mann, der von einem Fanatiker zu einem absoluten Missionar geworden ist und der uns auch das Neue Testament sozusagen hinterlassen hat, was toll ist. Er hat gesagt, folgt mir nach, wie ich Christus nachfolge. Und das ist jetzt keine so eine Schlaumeierei, dass wir jetzt wieder noch was Neues, Intellektuelles haben, hier Christus, da Paulus, sondern wir haben hier ein Beispiel, ein ganz praktisches. Er ist zufällig jetzt halt ein Mann, aber ich denke, Frauen können auch was davon lernen. Und ich finde es doch sehr ermutigend, wie Paulus uns gesagt hat, folgt mir nach, wie ich Christus nachgefolgt bin. Und es ist also eine Riesenchance. Ich würde es wirklich jedem empfehlen, in der Apostelgeschichte zu lesen, wie Paulus gelebt hat. Ja, also zum Beispiel eine Sache, er hat ja gesagt, renne so oder ich renne so, dass ich den Siegeskranz erringe. Das heißt, da ist schon eine gewisse Aktivität und auch eine Standfestigkeit dabei. Und Jesus sagt eben genauso, ich will nicht, dass du lau oder kalt oder sei kalt oder warm, aber nicht lau. Wenn wir Jesus nachfolgen, gehört da auch eine Ernsthaftigkeit dazu und auch eine Überzeugung und auch mehr als eben nur so dahin plätschern. Dann der zweite Punkt eben war, dass Paulus uns auch was über den Heiligen Geist gesagt hat und auch über die Gottesdienstführung. Und da stand eben im 1. Korinther 14, ihr könnt alle weissagen, einer nach dem anderen. Also auch da wieder, das ist keine Konsumhaltung. Man geht jetzt halt in die Kirche und wenn es schneit, und dann mache ich mir auf dem Weg und dann war ich in der Kirche und dann fahre ich wieder heim aus der Kirche. Sondern jeder hat was beizutragen, jeder kann auch, sagt er. Also die Gottesdienste waren wohl in der Antike locker, geisterfüllt. Und das nimmt auch den Prediger, ich finde es auch gut, nimmt es so einen Druck. Ja, wir sind eine Wortgemeinde oder bei uns ist das Wort im Mittelpunkt. Toll. Die Bibel, die redet von was anderem. Das heißt, jeder kann was beitragen und da kann die Predigt auch mal bloß 10 Minuten sein. Ich meine, man darf ja hier über alles predigen, aber nicht über 40 Minuten. Das haben wir. Das ist ja bekannt. Ja, dann eben über den Heiligen Geist. Gott hat seinen Geist auf alles Fleisch ausgegossen, hat es versprochen in Joel, ich werde meinen Geist ausgießen. Und Paulus greift es dann auf und sagt, ihr sollt ständig mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und euch erfüllen lassen. Und auch das ist natürlich an uns schon eine Aussage. Wie macht man das? Da steht eben erstens in Zungenreden und zweitens, indem man zueinander geistliche Lieder redet und im Geistlichen mit sich unterhält. Da muss man jetzt nicht dauernd Bibelstellen zitieren, aber eben doch sich erfüllen lassen, auch durch Lieder, auch durch Lobpreis, ja, im Alltag. Dann der vierte Punkt, das war ja diese Kampfführungsgeschichte. Wir haben auch, der Michael hat viel darüber gepredigt. Und wenn wir da die Folie 1 uns mal schön anschauen, dann sind wir mit der Wiederholung schon am Ende. Jesus hat gesiegt, Kolosser 2,15. Auf diese Weise am Kreuz wurden die Mächte und Gewalten entwaffnet und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte. Wir haben das auch, das erste Lied war ja genau das, Jesus hat triumphiert. Und das muss ich halt auch sagen, diese Triumphzüge in Rom, man kennt ja vielleicht das Kolosseum oder dann die großen Hippodrome und was es da gibt, aber ein Triumphzug, das ist ein Sieg, man feierte einen Sieg, der schon vorbei war. Das heißt, das Ganze ist schon passiert und ich würde mir wirklich wünschen, dass wir das in den Alltag mitnehmen, ich selber für mich, natürlich auch für dich und jetzt für alle, dass uns klar wird, Jesus hat am Kreuz gesiegt und dieser Triumphzug, das war vorbei, da war die Schlacht schon geschlagen. Also die Gewalten und Mächte sind bloßgestellt, die sind entblößt und haben sie, krähen halt hier noch ein bisschen rum, man sieht es ja in der Tagespolitik, aber genauso, ich weiß nicht, in meinem YouTube-Feed kommt dauernd irgendwelche Moslems, die sich bekehren und so weiter, und Juden, die den Messias erkennen und so weiter. Also es tut sich was in der geistlichen Welt, wie es sich schon immer getan hat. Und Menschen wird schon klar, da passiert was in der geistlichen Welt und Jesus hat gesiegt. Vielen Dank, wenn wir dann die Folie 2 noch anschauen. Aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert und sein Angesicht leuchtete wie die helle Sonne. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie ein Toter. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste, der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Also mehr Majestät kann man, glaube ich, nicht ausdrücken und es ist eben keine Theorie, es ist was jemand gesehen hat, der mit Jesus über Jahre zusammen war und er fiel doch wie ein Toter auf sein Angesicht und dann ist ihm klar geworden, wer er eigentlich ist. Es ist Christus, der jetzt regiert und auch das wäre schön, wenn wir es mitnehmen. Vielen Dank, wir können die Folie wegmachen und dann kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema. Die letzte Reise des Paulus, sein Vermächtnis. Was wollte Paulus, gut, ich haue es jetzt doch raus, die Zeit reicht. Ich war im Sommer mit dem Motorrad in Marseille und bin da zufällig halt, weil es mich interessiert, in die älteste Kirche wohl außer Italiens in Marseille gegangen und da sehe ich unten in den Katakomben ein Relief, ich habe es erst gar nicht, war dunkel, gell? Und da ist eine Person mit dem, man hat keinen Kopf gehabt, in so einem Wandrelief und das war wohl Paulus. Also es ist schon in Christen, im 2. Jahrhundert ist es wohl kolportiert worden, in der Bibel findet man es nicht, dass er sein Leben wirklich hingegeben hat. Es kam dieser Film, den würde ich sehr empfehlen, Apostel, der Apostel. Guckt es euch mal an, ich wollte es jetzt hier nicht zeigen. Man sieht auch die Köpfungsszene nicht, aber es ist in der alten Welt bekannt gewesen, offensichtlich, dass Paulus wohl sein Leben für Jesus gelassen hat und geköpft wurde. Naja, also, und was ist jetzt sein Vermächtnis? Was hat er der Welt hinterlassen? Was wollte er der Gemeinde mitgeben? Da gucken wir uns die Folie 3 bitte an. Folie 3, das ist Epheser 1,5. Das läuft ja hier. Ich finde es sowieso toll. Vielen Dank, Thomas, dass du das machst. Das ist ja unglaublich. Jetzt kommen wir auf das zu sprechen, um was es Paulus ging. Es sind zwei Dinge. Neben vielem anderen. Darum, nachdem auch ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke eurer in meinem Gebet. Und jetzt kommt's, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn selbst, ihn zu erkennen. Das ist es, lest mal auch den Epheserbrief durch. Es geht nicht so sehr um uns und dass die Kraft, die in uns ist, die Auferstehung, natürlich, das kennen wir alles. Aber das ist der erste Punkt, den Paulus hier macht, dass wir brauchen einen Geist der Weisheit und der Offenbarung, dass wir ihn erkennen. Und auch das verkneife ich mir jetzt nicht. Ich glaube nicht, dass jeder Muslim, Terrorist oder wie auch immer, natürlich nicht, vor allem nicht auf YouTube. Ich glaube, viele Leute suchen Gott und sind überzeugt, sie dienen Gott. Und ohne Gott ist doch alles, wir haben es auch gehört, ich meine, ist doch alles extrem. Ich würde was völlig anders machen. Wenn es kein Leben nach dem Tod gibt und keine Ewigkeit, ich würde doch am Sonntag, bitte. Nee, im Ernst jetzt, also wir leben für die Ewigkeit und wir leben für ihn. Und wenn du Gott nicht erkennst, wie traurig ist es? Auch das jetzt spontan. Ich meine, meine beiden Eltern sind die letzten 2, 3 Jahre gestorben. Meine Mutter war, glaube ich, mein Vater nicht. Wie traurig ist ein Leben oder deine Bilanz, wenn du dann vor so einem Leichnam stehst, vor dort und so weiter krank und erst mit dem Glauben gestorben, da kommt nichts mehr. Unglaublich, gell? Wie trostlos und auch Leben ohne Gott. Ich meine, ein Sinnloseres gibt es doch kaum. Naja, du hast Kinder und so weiter, aber die genauso. Und ja, man macht halt das Beste draus und kämpft sich so durch. Guckt, dass man ein bisschen was noch Schönes für sich rausholt. Aber das ist ja nicht alles. Also, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung, ihn zu erkennen. Um das geht's. Und Jesus sagt genau das Gleiche. Die Parallele war ja immer Jesus und Paulus. Folie 4 bitte. Das ist auch Jesus' großes Anliegen. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ist das wahre Leben, dass du Gott erkennst und wir können natürlich ihn noch mehr erkennen. Wir haben auch das gesungen mit diesen vielen Farben und so weiter. Alles ist vor Gott. Wir können es ja nicht beschreiben. Und es wäre doch schön, wenn wir uns die Weihnachtszeit, wenn wir jetzt ein bisschen mehr Zeit haben, auch für die Männer, anstatt anderes zu machen, wirklich sich auch mal auf Gott zu konzentrieren, ihn kennenzulernen. Das war Paulus großes Anliegen. Ich möchte ihn tiefer kennenlernen. Und Jesus sagt, das ist das Leben, den Vater zu erkennen. Und das wäre doch schön, wenn wir das in die Woche nehmen könnten. Dann kommt jetzt ein bisschen was Ernsteres und das gehört halt auch dazu. Ich denke manchmal, was für eine verrückte Religion. Es wimmelt so von Märtyrern, von Leuten, die gelitten haben und so weiter. Also bitte, gibt es nichts Interessanteres oder Schöneres, aber das gehört wohl zum Glauben dazu. Und Paulus sagt es eben, es gibt auch eine Gemeinschaft des Leidens. Und das war Paulus schon klar in der Folie 5. Um Christus allein geht es mir. Ihn will ich aber besser kennenlernen. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren, das will jeder. Aber auch sein Leiden möchte ich mit ihm teilen und mein Leben ganz für Gott aufgeben, so wie es Jesus am Kreuz getan hat. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren, aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen. Und das gehört wohl zur Erkenntnis Gottes dazu. Die Kraft seiner Auferstehung und gleichzeitig, dass uns klar wird, es wird auch Leid kosten. Es wird vielleicht Freundschaften kosten, es wird vielleicht in der Familie Unstimmigkeiten geben. Das hat Jesus ja auch vorausgesagt. Und Paulus war eben jemand, der viel Leiden erlebt hat. Ich lese euch mal ein paar vor, da gibt es keine Folie. Ich war öfter im Gefängnis, ich wurde ungleich häufiger ausgepeitscht. Das müsst ihr euch mal bildlich vorstellen. Ein Mann, der wirklich Karriere hätte machen können, der auch hätte reich sein können. Aber er hat wahrscheinlich einen Großteil seines Lebens im Gefängnis verbracht. Er wurde ausgepeitscht, er wurde oft vom Tod bedroht. Ich bin von Juden habe ich 5x40 Hiebe, also 39, 5x extreme, sonst Lebensgefahr zu groß. Aber er hat das 5x bekommen in seinem Leben, also eine schlimme Prügelstrafe, da stirbt man auch davon. 3x wurde ich mit der Rute geschlagen, ich wurde sogar einmal gesteinigt. 3x habe ich Schiffbruch erlitten und Gott hat es alles zugelassen. Ist schon unglaublich, gell? Und das ist jemand, der uns als Vorbild dienen soll. Ich trieb einmal den ganzen Tag und die ganze Nacht auf dem Meer. Und dann kommt das Härteste, ging durch Gefahren von vielen Leuten, die sich als meine Geschwister ausgaben. Ich nahm Mühe und Anstrengung auf mich, musste oft ohne Schlaf auskommen, litt Hunger, Durst, war häufig zum Fasten gezwungen, ertrug bittere Kälte und hatte nichts anzuziehen. Überleg mal, das ist jemand, der verkündet die frohe Botschaft. Was ist denn das bisschen, was wir hier so meinen, dass Leid sei? Und trotzdem, ich meine, man kann nicht sagen, er hat dann Jesus festgehalten, natürlich hat er es. Aber und im gleichen Atemzug verkündet er das Evangelium. Das heißt, es gehört wohl eng zusammen. Genauso auch hier im Hebräer, wir haben es vorhin angedeutet, Christine hat es gesagt, wir suchen eine Stadt, die da kommt. Das hier ist nur temporär. Ich lese es kurz vor, ohne jetzt zu viel oder zu schlecht die Stimmung zu machen. Andere aber sind gemartert, also gefoltert worden, und haben die Freilassung nicht angenommen. Wieder andere haben Spott und Geißelung erlitten, dazu Fesseln und Gefängnisse, sie sind gesteinigt, zersägt, durch Schwert getötet worden. Sie sind umhergezogen in Ziegenfällen, sie haben Mangel, Bedrängnis, Misshandlung erlitten. Und trotzdem ist das Evangelium, das Christentum nach wie vor die schnellstwachsende Religion und hat sich über 2000 Jahre gehalten. Da fragt sich schon, warum? Da muss doch was dran sein. Die Frage ist, willst du auch für Jesus leiden? Bist du dafür bereit in diesem kleinen Kontext deines Lebens? Und hast da den Blick auf die Ewigkeit? Und darin auch im Leiden, Paulus hat es gesagt, ich will ihn im Leiden erkennen. Vielleicht ist es ja manchem gegeben, dass wir das auch durchmachen. Man wünscht sich es natürlich nicht. Dann das zweite große Thema, um das es Paulus ging. Ich lese das vor, jetzt kommt der Übergang zum nächsten großen Thema seines Vermächtnisses. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkennen wir stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Das heißt, alles das, was wir von Gott in dieser Lebenszeit erkennen, ist immer nur Stückwerk. Was aber bleibt, ist Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Und das nächste große Thema des Paulus könnt ihr mal hier an dieser Synopse, habe ich ein bisschen zusammengetippt, ist dann Folie 6, Thomas. Ich hoffe, es ist groß genug, dass ihr es hinten sehen könnt. Dann ist es auf einem anderen Bild. Das ist so eine Tabelle. Richtig. So, ich habe es hinten, als ich neben Thomas stand, ich konnte es lesen. Wer es nicht lesen kann, kann vorkommen oder sich eine Brille kaufen. Und das Rätsel ist jetzt, ein paar Begriffe tauchen dauernd auf. Er sagt es immer wieder, so Verhaltensweisen, Einstellungen. Welches Wort taucht in allen auf oder welche zwei? Und wenn du das errätst, dann trinke ich was. Ah, ihr seid einfach gut. Also Norbert, du darfst mir noch einen Kaffee spendieren. Nee, Bönz ist alles andersrum. Nee, die Christine hat recht, es ist wirklich Glaube und Liebe taucht überall auf. Und das ist das zweite große Thema des Paulus. Jage aber nach der Gerechtigkeit im Glauben der Liebe. Liebe, Glaube. Frucht aber Liebe, Freude. Liebe ist die größte unter ihnen. Das ist ja schon ein gängiges Wort. Und wir haben ja die Parallele gezogen, Paulus, Jesus. Paulus sagt, das Größte von allen ist die Liebe. In der Folie 7 habe ich das nochmal, hören wir nochmal Jesus. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt habe. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Und das ist, einander zu lieben. Das ist das Gebot, das ich euch gebe. Also man könnte, die Parallelität ist doch unglaublich, oder? Und Paulus hat Jesus nie kennengelernt. Er sagt von sich, man kann das dann überhaupt, in der Apostelgeschichte, die von dem Lukas geschrieben wurde, der Paulus kennengelernt hat, aber Paulus selber im Galaterbrief zum Beispiel, es fasst eins so unglaublich genau zusammen, dass es kein Zufall sein kann. Das ist auch nicht tradiert worden, sondern das hat Jesus ihm offenbart, als er in Ägypten war, dann ist er wieder nach Tarsus zurück und so weiter. Und Jesus selber sagt es und Paulus ist es mitgeteilt worden. Und dann zur Folie 8. Das Wichtigste ist die Liebe. Wenn ich Glauben habe, der Berge versetzt, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nichts. Selbst wenn ich meinen Besitz an die Armen verschenke und für meinen Glauben das Leben opfere. Aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir nichts. Liebe ist geduldig, freundlich, sie ist nicht verbissen, sie prahlt nicht, schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Liebe nimmt alles auf sich, sie verliert nie den Glauben oder die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Die Liebe wird nie vergehen. Und das sind die zwei Dinge, meine ich, heute Betonung, die Paulus eben für sein Leben, für sein Vermächtnis wichtig waren. Ihn zu erkennen, Gott zu erkennen, auch im Leiden und die Liebe untereinander, aber eben nicht nur. Zunächst mal noch ein, zwei Gedanken zur Liebe in der Gemeinde. Es gibt da eine Sache, also aus dem 3. Jahrhundert, als die unter Diokletian die Christenverfolgung extremst war, haben in den Gemeinden, manche sind nicht nur aus der Gemeinde ausgetreten unter Folter, sondern haben sogar die Geschwister rechts und links verraten. Und das war ein großes Thema, es gibt genug Dokumente drüber. Und danach, als das dann Staatsreligion wurde nach 312, zumindest mal das Christentum erlaubt. Danach ist die Frage, nimmt man den Bruder wieder auf, der die Schwester auf den Scheiterhaufen gebracht hat oder hat töten lassen? Wie geht man damit um? Wie nimmt man einen Bischof auf oder einen Ältesten, der sogar bereit war, das war damals sehr wichtig, Abendmahlkelchs einfach herzugeben oder auch heilige Bücher zu verkaufen? Was macht man mit diesen Leuten? Und das ist doch was ganz anderes. Es ist lange nicht mehr gesagt worden, dieses Wort, aber trotzdem sage ich es jetzt halt. Was machen wir, wenn einer eine politisch andere Ansicht hat? Es wäre ja wirklich komisch, wenn jeder die gleiche Ansicht hätte. Das hätte ja was Sektenhaftes. Da würde ich mich nicht wohlfühlen. Ich fühle mich natürlich am wohlsten, wenn man meine Meinung hat, ist ja klar. Aber du ja genauso. Und natürlich ist jeder von seiner Meinung überzeugt, ich sage es jetzt doch, Corona, Impfung hin und her. Aber was sind das für Kinkerlitzchen für diese Herausforderung, die die Christen im 2., 3. Jahrhundert hatten? Würdest du neben jemand sitzen wollen und mit ihm Abendmahl feiern und in Kleingruppe gehen, der deine Mutter, dem Protektor übergeben hat bei der Verfolgung. Würdest du das machen? Sie mussten es. Und ich denke, da können wir viel lernen. Den anderen anzunehmen und ihm zu vergeben, so viel passiert ja bei uns nicht. Wie ist es mit politischen Ansichten? Der eine ist eher so, der andere so gelagert. Und was mir wirklich wichtig ist, es ist oft nur eine Frage der Information. Ich bin natürlich auch deswegen überzeugt, weil ich halt meinen Tunnel habe. Es wäre wünschenswert für jeden, wenn wir bei Informationen möglichst viele verschiedene Aussagen hätten, aber die Zeit hat ja niemand. Das heißt, es ist doch völlig unsinnig in Gemeinden, sich über politische, vielleicht sogar über manches Religiöse zu streiten, denn die meisten Leute haben in der Zwischenzeit ihre eigenen Informationskanäle. Das wird sich vielleicht kaum ändern. Das heißt, was wir zu tun haben, ist den anderen einfach stehen lassen, das zu lernen. Natürlich kann man diskutieren und sein eigenes Weltbild weitersagen. Aber es lohnt, ich glaube, es ist ein Kampf gegen Windmühlen. Jeder hat in der Zwischenzeit auf seinen Kanälen seine eigenen Quellen, denen er auch glaubt, wahrscheinlich auch mit Recht. Aber das kann doch nicht zwischen uns stehen. Und warum sage ich es? Weil Jesus gesagt hat, das ist mein Gebot, liebt einander. Und das ist nicht leicht, jemanden zu lieben, der völlig anders tickt, der aus einem anderen Hintergrund kommt. Was für Gemeinsamkeiten haben wir? Das ist nicht so arg viel. Hobbys sind es wenige. Wir haben auch andere Berufsviten. Wir haben andere Ideen, wir haben andere Familienstände. Was uns verbindet, ist der Glaube an Jesus. Und das kann manchmal auch ganz schön wenig sein, wenn man dann nebeneinander hockt und sich ja doch nicht allzu viel zu sagen hat, weil man sich einmal am Sonntag anderthalb Stunden sieht und da was anhört. Versteht ihr? Das heißt, es ist doch kein Wunder, dass wir uns nicht in allem verstehen. Das ist doch völlig normal. Komisch wäre es, wenn es anders wäre. Aber das Gebot ist trotzdem, lasst uns einander lieben und nichts zwischen uns kommen lassen. Der dritte Punkt, Liebe in der Gemeinde. Diese Waffenrüstung, wir haben viel darüber gesprochen, aber ihr seht selber, wenn ihr diese von mir aus römischen Legionäre seht mit ihren Helmen, dem Schild dem und so weiter, vorne ist er ausgerüstet. Aber es gibt eine Seite, ich wollte jetzt kein Bild zeigen, aber es gibt eine Seite, wo er eben nicht ausgerüstet war. Das ist, ja, das ist der Rücken. Und ich meine, sie standen dann in diesen Phalanxen und so weiter. Du wusstest, rechts und links, du kanntest den, du kanntest vielleicht die Familie, der hat für dich gekämpft und auch sein Leben gelassen zur Not. Aber von hinten gedolcht zu werden vom eigenen Soldaten, Kameraden, das ist übel. Und vielleicht als kleiner Tipp auch in Gemeinden, irgendwann merkt man, was jemand über dich denkt. Und wenn er über dich redet, irgendwann kommt es raus. Du kannst zwar sagen, naja, das sage ich dir jetzt so, aber irgendwann kommt es halt doch raus. Und ich glaube, da können wir auch noch lernen. Dem anderen nicht durch irgendwelche Unterstellungen in den Rücken fallen. Das ist genau das, was der Feind will. Das ist das Gebot Jesu, dass wir einander lieben. Und natürlich ist auch das, was der Feind am meisten angreift. Dann noch ein Punkt. Es ist eben nicht nur, dass wir einander lieben untereinander, sondern eben auch die Welt. Heute Morgen kam mir noch diese Stelle vom barmherzigen Samariter. Jesus erzählt dieses Gleichnis und er sagt dann am Schluss, tue dies. Ihr kennt ja alle, ich kann es ja kurz mal anreißen, aber er sagt, handle so wie der Samariter, damit du lebst. Das heißt, ein Leben, das auf sich selber zentriert ist und seine kleine Familie und Job, das ist nicht das Leben Gottes. Ich kann es ja kurz vorlesen. Also irgendein Schlaumeier wollte wissen, wer das Nächste ist. Dann sagt Jesus Folgendes. Es ist kurz. Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Ein Priester läuft vorbei, sieht ihn zwar, aber interessiert ihn nicht. Und dann kommt ein Levit und der nimmt ihn auf. Also erstens mal, es jammerte ihn. Gell? Jemand hat ja auch gesagt, es ist eine Schutzfunktion, dass wir uns vom Leid eben nicht mehr rühren lassen. Aber so soll es nicht sein. Also diesen Levit jammerte es. Er gibt dann Geld dem Wirt, dass er ihn pflegt. Und auch noch ein weiterer Punkt. Und sagt dann, ich komme nochmal vorbei und wenn es nochmal was kostet, gebe ich dir das. Das heißt also, wenn wir so handeln wollen, wird es auch Zeit kosten. Wir können nicht so tun, als ob wir für die Welt leben und lieben, wenn wir nicht auch bereit sind, mal die extra Meile heißt ja zu gehen. Und das ist das, was Christen ausmacht. Das ist bekannt gewesen in der alten Welt und bis heute, dass Christen Menschen sind, die lieben. Das sollte sie in erster Linie auszeichnen. Das Wichtigste aber ist die Liebe. Und wenn ich Glauben hätte, dass ich die Berge versetzte und alle Hoffnung hätte, aber die Liebe nicht, so bin ich nichts. Das ist dieses Vermächtnis des Paulus, Gott zu erkennen, ihn zu lieben, ihn kennenzulernen, tiefer, aber auch zu lieben. Erstens mal die Leute in der Gemeinde, zweitens aber auch die Welt nach die Welt sozusagen, die ihn nicht kennen. Und das heißt für mich immer nach außen leben. Man kann sich schon gemütlich machen in so einer Gemeinde, ist ja auch schön und viel mehr noch könnten wir. Aber wir sollen nach außen gerichtet sein. Ich habe jetzt eine Statistik gelesen, einer von vier Menschen fühlt sich einsam. Ich bin überzeugt, an Weihnachten noch viel mehr. Das wäre doch was, wenn du dich aufmachst, an Weihnachten jetzt oder wann auch immer, dir Personen, ein paar vornimmst, für die du beten kannst, die du denn auch Freundschaft anbieten. Mehr als ausschlagen können sie es ja nicht. Aber das heißt, lass uns wirklich nach außen leben. Das heißt Liebe. Und es gibt genug Bedürftige, denen man wie als Samariter helfen kann. Ich bin am Ende vielleicht noch ein Bild, dieses Bild von Johannes Paul II. Da würde ich jetzt vielleicht auch ein paar auf die Schuhe treten. Ich habe das damals erlebt. Ich bin nicht katholisch, aber halt auch nichts Papst und so, brauchen wir jetzt gar nicht drüber reden. Aber ihr wisst selber, dass dieser rechte Moslem, ein Fanatiker, bis heute weiß man nicht, warum er das Attentat verübt hat, aber ich habe die Bilder, die ja zeigen können, dass er Johannes Paul II. Erschießen wollte. Aber es ist doch unglaublich, man sieht es ja fast in dem Gesicht, der kann nicht begreifen, dass dieser Papst ihn im Gefängnis besucht und ihm verzeiht. Das ist für mich so eine Ikone christlicher Liebe. Du kannst es nehmen oder nicht. Wir reden jetzt nicht über Papst und so weiter, aber Leute merken das schon, wenn von uns Liebe ausgeht. Ja, wir können es auch wieder wegmachen. Eine Sache, die mir immer, als diese riesen Christenverfolgungswellen in China waren, gibt es auch tolle Bücher drüber, auf jeden Fall, die waren im Gefängnis. Und da war eben der Reis, ein Eimer mit Reis, aber der ist auch gleichzeitig als Toilette genommen worden. Und es war bekannt, die Christen, natürlich hat man dann die Exkremente abgeschöpft, aber der Reis, der dann direkt runter war, den haben immer die Christen bekommen. Und so weiter. Und sie haben sich nicht beklagt und haben das hingenommen. Das sind schon so Sachen, natürlich hätten sie sich auch durchsetzen können in den Gefängnissen und Aufstände machen und versuchen, an den besseren Reis zu kommen. Oder genauso, mein Vater hat mir dieses Buch gegeben über verschiedene Abenteuer und einer ist nach Indien gefahren, er wollte nach Kalkutta zur Mutter Teresa, kennt man noch vielleicht. Und diese Frau hat ja unter absolut abstoßenden Leuten gelebt, leprakrank, Prostituierte, alles, was man sich vorstellen kann. Und dann ist er nachts mal rausgegangen und wollte ein bisschen spazieren gehen in Indien. Und dann sieht er da irgend so ein komisches Bündel auf dem Boden liegen. Und dann geht er hin und dann stößt er mit dem Fuß hin und war das die Mutter Teresa, die ist da. Die ist da gelegen und das war ihr Schlafplatz. Also mich bewegt sowas immer. Ja, also das ist die christliche Liebe. Und das war die Botschaft von Paulus, ihn zu kennen, aber auch zu lieben. Ja, und ich würde jetzt bitten, wir haben noch ein bisschen Zeit, es ist kurz vor halb. Vielleicht könnt ihr euch mal jemanden im Gedanken vorstellen oder im Gebet, dass wir uns kurz noch Zeit nehmen, vielleicht auch zu zweit oder zu dritt, dass wir uns zueinander drehen und mal dafür beten, dass wir wirklich diese Liebe nach außen auch projizieren. Vielleicht fällt euch jemand ein, für den man beten kann, den man mal einladen kann, gerade jetzt an Advent ist ja das möglich. Und lasst uns dann dafür beten, vielleicht 2 Minuten, 3 Minuten und es wirklich vor Gott bringen, wie wir Menschen besser erreichen durch seine Liebe, denn jeder sehnt sich nach Liebe. Du kannst aber nichts erzählen, auch dieser Terrorist, der den Papst erschießen wollte, auch der sehnt sich nach Liebe. Und Liebe ist anziehend, da braucht ihr gar nicht so viel gleiche Faktoren. Das kann auch der Nachbar sein. Können wir uns dafür noch kurz Zeit nehmen, vielleicht noch 2 Minuten. Ich schließe dann ab. Und ja, danke fürs Zuhören soweit.